Wir werden heute auf jeden Fall in die Bibel einsteigen, aber bevor wir da einsteigen, möchte ich vielleicht nochmal so ein paar Vorbemerkungen machen, weil das Thema Entscheidung treffen ist eigentlich perfekt mein Thema heute so ein bisschen, aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gestern Abend nämlich eine Entscheidung getroffen, ungefähr die 21.736. dass ich nochmal die Predigt über Bord werfe und über was ganz anderes rede. Deswegen, also... Das war gut, was du vorhin gesagt hast und das hatte ich dir ja auch geschrieben. Ich werde aber ein bisschen über was anderes heute reden. Und zwar werden wir heute in das Alte Testament einsteigen. Mal kurz so eine Handmeldung bitte. Wer hat schon mal eine Predigt über das Alte Testament gehört? Im Leben irgendwann? Ja, okay, die meisten. Wer würde sagen, man hört häufiger über das Alte Testament als über das Neue Testament? Nee, nicht so wirklich. Okay, weil ich finde, das Alte Testament hat richtig, richtig viele Schätze, die es auf jeden Fall lohnt, sich mal anzugucken. Wir gehen ganz, ganz, ganz an den Anfang, also nicht ganz an den Anfang, die Welt ist schon erschaffen und das Volk Israel gibt es schon. Also eigentlich ist es kein Volk, sondern eigentlich ist es eine große Sippe, eine große Familie. Wir sind am Anfang vom Exodus-Buch, weil nämlich Josef und seine Familie sind in das Land Ägypten geflohen und die Bibel sagt, es waren 70 Leute, also so ungefähr so viele wie in diesem Raum sind, vielleicht. Ja, ich glaube, das kommt relativ gut hin. Und das finde ich super faszinierend, weil dieses Volk ist eigentlich noch gar kein Volk, sondern das ist eine Großfamilie und eine richtig, richtig große Familie. Und die kommt nach nach Ägypten und ist da für 400 Jahre. Und aus diesen 70 Leuten, vielleicht waren es auch eher 100 oder 120 Leute, weil Frauen tendenziell eher nicht mitgerechnet worden sind, aber die gab es damals auf jeden Fall. Und aus diesem Volk, aus dieser Familie ist ein Volk entstanden. Also da sind die Schätzungen auch ganz unterschiedlich. Manche sagen eine 500.000 Israeliten, manche sagen 1 Million Israeliten, manche sagen vielleicht nur ein paar hunderttausend, andere sagen vielleicht sogar mehr als 1 Million. Auf jeden Fall sind diese 1 Million Israeliten dann in Ägypten und ich hoffe, ich erzähle hier gerade nichts Neues, aber dann ruft Gott sie aus Ägypten heraus. Die 10 Plagen und Mose, die Geschichte kennen wir alles und Gott offenbart sich mit einem richtig heftigen Feuerwerk, einem krassen Feuerwerk, den 10 Plagen. Und der Pharao lässt die Leute irgendwann gehen, total schlecht gelaunt und dann marschiert dieses Volk einfach aus Ägypten heraus. Und da steigen wir einmal ein. Falls ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die gerne aufschlagen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und zwar 2. Mose 13 ab Vers 17. Ich lese einfach mal das Ganze und danach gehen wir Stück für Stück dadurch. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Dann führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte ein Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen und dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. So zogen sie aus dem Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei der Nacht. Das ist die Bibelstelle, mit der wir uns heute befassen, weil das eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament ist. Ich habe da jetzt schon zweimal drüber gepredigt und muss sagen, da steckt richtig, richtig viel Schatz drin in den paar Versen. Das allererste, wenn wir lesen, ist, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht auf der Straße durch das Land der Philister, sondern ließ sie einen Umweg führen. Und das finde ich richtig komisch, weil Gott könnte ja einfach auch das Volk den kürzesten Weg ziehen lassen, weil Gott ist mit denen. Die gehen als ein Volk und die haben dann zwar vielleicht Kämpfe vor sich, aber natürlich gewinnen die doch die Kämpfe. Also wenn Gott mit denen unterwegs ist, wer sind dann schon die Philister? Also keine Ahnung, das wäre doch eine Hürde, die super einfach zu bewältigen wäre. Aber da, finde ich, sieht man Gottes Liebe zu uns schon richtig krass. Weil Gott hat nicht nur das Volk gesehen, hat nicht nur gesehen, dass dieses Volk bereit wäre vielleicht zum Kämpfen, dass es halt auch in der Lage dazu wäre, sondern hat vor allem das Herz von den Leuten gesehen. Gott hat gesagt, das Volk könnte keine Lust mehr haben, wenn die den Kampf sehen und zurückgehen wollen. Und Gott war es so wichtig, dass das Volk aus Israel rauszieht, dass er gesagt hat, kein Kampf, weil sonst könnten sie schwach werden, sonst könnten sie zurück wollen. Weil die Sklaverei war nicht schön, glaube ich. Also ich war nicht dabei, aber ich würde vermuten, die Sklaverei war nicht schön. Und trotzdem wäre die Möglichkeit da gewesen, dass das Volk zurückgeht, wenn es einen Kampf sieht. Und Gott hat einfach diese Sorge schon gesehen, bevor die Israeliten die Sorge ausgesprochen haben und hat schon auf die Sorge reagiert, bevor die Sorge den Israeliten überhaupt bewusst geworden ist. Finde ich super cool. Gott kennt unsere Herzen besser als wir. Und dann lesen wir weiter. Und dann führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Dieses Wort gerüstet ist eigentlich super einfach zu überlesen, aber doch ziemlich wichtig, weil gerüstet heißt, sie zogen wie eine Armee im Endeffekt. Sie zogen bereit, sie haben alles vorbereitet, sie haben all ihr Menschenmögliches gemacht, sie hatten eine gute Aufstellung, sie hatten, keine Ahnung, vielleicht sogar Karren dabei, um die älteren Leute mitzunehmen. Die haben alles gemacht, damit die wirklich am Ziel ankommen. Und trotzdem hat Gott diesen Umweg geführt. Also die Israeliten waren super vorbereitet, die waren bestmöglich eigentlich vorbereitet, aber Gott hat trotzdem wegen der Sorge sie einen Umweg geführt. Das war kein Satz, egal. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte ein Eid geschworen. Lese ich jetzt nicht nochmal komplett vor. Das finde ich so komisch, diese Stelle. Also wirklich, die nehmen einfach eine Leiche mit. Also Josef war schon seit 400 Jahren tot. Er war von der Leiche wahrscheinlich auch nicht mehr so viel übrig. Und trotzdem nehmen die den Sarg oder wie die den aufbewahrt haben mit und führen den wahrscheinlich sogar relativ am Anfang von dem Zug. Also das sind dann 1 Million Menschen und diese 1 Million Menschen ziehen gerade aus dem Land und ganz vorne ist eine Leiche. Also wenn ich da vorbeigegangen wäre, hätte ich mir gedacht, was sind das für komische Leute? Warum nehmen die eine Leiche mit? Aber das hat eine tiefe Bedeutung, weil diese Leiche war für die Israeliten damals ein Symbol von der Zusage Gottes. Weil wir lesen in 1. Mose 50, 25 ist das genau, dass Josef diesen Eid macht. Und das noch bevor aus dieser Familie ein Volk geworden ist, noch bevor es in Israel schlecht geworden ist. Josef hat damals diesen Eid ablegen lassen, ey, Gott wird euch wieder zurückführen, Gott wird euch wieder in die Heimat zurückbringen und wenn das so ist, nehmt meine Gebeine mit. Und solange meine Gebeine bei euch sind, habt ihr eine Erinnerung daran, habt ihr eine Erinnerung an Gottes Zusage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vergesse gerne mal Dinge, die Gott mir zugesagt hat. Und deswegen ist eine Erinnerung häufig ganz praktisch. Ich bin froh, dass wir heute keine Leichen mehr mit uns rumschleppen müssen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich daran zu erinnern. Eine ganz einfache Möglichkeit ist dieses Bändchen hier zum Beispiel. Das ist ein WWJD-Bändchen, was ich die ganze Zeit bei mir habe. Und das WWJD steht für What Would Jesus Do? Also zu Deutsch, was würde Jesus machen? Und das ist für mich eine Zusage von der Güte Gottes. Wenn ich immer mal wieder vergesse, warum bin ich jetzt eigentlich im Glauben unterwegs oder wenn es im Studium mal schwer wird und ich den Blick verliere, dann habe ich eine Zusage von Gottes Güte direkt an meinem Handgelenk. Und das Coole am Handgelenk ist, man guckt ziemlich häufig drauf in seinem Leben. Und wenn ich dann da drauf gucke, dann weiß ich wieder, WWJD, ach ja genau, das ist die Zusage von Gott, dass er immer bei mir ist. Deswegen früher hatten die eine Leiche, die die als Erinnerung mitgenommen hatten. Wir, also zumindest ich, habe heute ein Bändchen. Vielleicht das eine ist praktischer, sage ich jetzt aber nicht, welches von beiden praktischer ist. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Elam am Rande der Wüste. Ja, nette geografische Informationen, kann ich nicht sagen. Ich glaube, da ist gerade die Batterie. Nee, okay, funktioniert wieder. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Das stelle ich mir schon episch vor. So eine große, heftige Wolkensäule, eine Feuersäule, die da am Horizont ist. Und als Mitglied von dem Volk damals konnte man einfach hochgucken und sah so einen brennenden Tornado oder sowas in die Richtung und wusste, ja, das ist unser Gott, da geht's hin, da ist er. Und wir müssen nur dieser Wolkensäule folgen, dieser Feuersäule folgen, und wir werden zurück in die Heimat kommen. Damals hat Gott richtig klar, richtig offensichtlich und unübersehbar gesprochen und gezeigt, wo es lang gehen soll. Und ich persönlich würde mir das manchmal für mein Leben auch wünschen, so eine Feuersäule am Horizont, so eine Wolkensäule, wo ich weiß, da muss ich hingehen. Da will Gott, dass ich sein werde. Also heute würde ich vielleicht keine Wolkensäule oder Feuersäule mir wünschen, sondern so ein großer LCD-Flachbildschirm am Himmel oder sowas, wo einfach drauf geht, steht, hier spricht Gott, mach dies, mach das, mach jenes. Das wäre manchmal sehr, sehr einfach für mein Leben, wenn man einfach in den Himmel gucken müsste und da steht, was Gottes Wille für einen täglich ist. Vor allem bei diesen Entscheidungen, den 20.000 Entscheidungen, wenn wir einfach bei 17.136 nicht wissen, wähle ich heute CDU, SPD, Grüne oder andere Parteien. Kann und dann soll ich das nehmen? Okay.
Hallo?
Dann nehmen wir einfach das Mikrofon. Wenn man einfach bei der Wahlentscheidung in den Himmel gucken könnte und dann steht da, wähle das und das. Ich werde jetzt keine politische Sache da draus machen, aber das wäre sehr angenehm, wenn wir manchmal einfach in den Himmel gucken könnten und da steht, was Gott für uns möchte. Passiert das heute noch? In meinem Leben habe ich noch keine Feuersäule gesehen, keine Wolkensäule. Kurzer Test, hat jemand von euch schon mal eine Wolkensäule gesehen? Nee, eine Feuersäule? Nee. Das liegt auch daran, dass Gott heute ein bisschen anders zu uns spricht. Und wir haben den Heiligen Geist, wir alle bekommen. Das ist ein Unterschied zwischen den Israeliten damals. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Sache, weil der Heilige Geist echt genial ist. Der sagt einem, wie man im Leben klarkommt, was wichtig ist, worauf man achten soll. Und der ist quasi Gottes Führung für uns heutzutage. Dazu habe ich auch eine Bibelstelle rausgesucht. Da könnt ihr aufschlagen, aber das ist nicht wirklich relevant. 2. Korinther 2, ab Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkünden, also Paulus spricht hier, und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, da habe ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, dass er uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Kenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Das Wichtige ist da, dass Paulus sich hat vom Heiligen Geist lenken lassen. Und das ist eine Sache, die ich in meinem Leben oft erlebt habe, und ich hoffe, ich kann euch eine Ermutigung heute weitergeben, wie Gott redet, weil die Bibel zur Seite würde ich gerne noch ein paar Zeugnisse aus meinem Leben erzählen, wie Gott gesprochen hat. Und wahrscheinlich das Wichtigste in meinem Leben ist der Moment, wo ich sagen würde, da habe ich mich bekehrt. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, das wäre eine eigene Story für sich, sondern nach meiner Bekehrung, wie Gott mich da geführt hat. Und eine der interessanten Sachen ist, dass Gott wirklich häufig durch Menschen spricht, habe ich erlebt. Ich habe Abitur gemacht und dann habe ich auch Lehramt studiert, habe das Studium aber abgebrochen und war mit meiner Welt irgendwie, keine Ahnung, was soll ich machen, habe dann irgendeine Ausbildung gemacht, zu der Zeit war ich nicht wirklich mit Gott unterwegs und war so, ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt in meinem Leben machen, Ausbildung irgendwie durchgezogen, war keine gute Firma, hat alles irgendwie keinen Spaß gemacht, da habe ich halt irgendwie Gottes Führung überhaupt nicht gemerkt. Und dann an einem Gespräch hat Gott mir ziemlich klar gesagt, wo es lang gehen soll. Und zwar war ich in einem Gespräch mit einem guten Freund, der mich auch schon viele Jahre kennt, und der hat einfach nur gefragt, ey, wäre das Theologiestudium nicht was für dich? Und ich hatte schon drüber nachgedacht in meiner Vergangenheit, aber noch nicht wirklich. Aber in diesem Moment, in diesem Gespräch, habe ich auf einmal etwas in mir drin gespürt. Habe ich auf einmal eine Gewissheit und so eine Bedeutung von dieser Frage gespürt. Habe ich auf einmal gespürt, ey, das ist wirklich gerade Gott, der redet. Und das ist wirklich eine Frage, wo Gott mich berufen möchte. Und wir haben noch relativ lange geredet über das, wo ich hingehe. Und dann ist die Wahl auf das Joanneum in Wuppertal gefallen. Und ich habe mich beim Joanneum beworben, war total hyped und war so, ja, das ist das, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich werde jetzt einfach zum Joanneum gehen, werde Theologie studieren und werde danach irgendwie Jugendreferent oder Pfarrer oder sowas in die Richtung. Und dann habe ich mich da beworben und war bei so einer offenen Woche, habe mir das angeguckt und war richtig gut, hatte guten Eindruck und habe die Absage bekommen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe nicht verstanden, was Gott von mir wollte, weil er hat mich doch offensichtlich dahin berufen und es war doch offensichtlich seine Stimme, die mich zu diesem Joanneum gerufen hat. Und dann kam eine Absage und ich habe überhaupt nicht mehr verstanden, was das jetzt soll oder auch nicht soll. Und dann war eine kleine Bemerkung in dieser Absage drin, und zwar ganz unten unterschrieben vom Leiter, bitte rufen Sie mich an. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, eigentlich gar keinen Bock drauf oder so, aber habe trotzdem angerufen. Und dann hat mir der theologische Leiter da vom Joanneum gesagt, ey Simon, wir haben richtig gefeiert, dass du da warst. Das war richtig cool, die Infowoche. Und wir hätten dir sehr, sehr, sehr gerne eine Zusage gegeben. Wir wollten, dass du zu uns kommst. Wir wollten, dass du bei uns Theologie studierst. Aber im Gebet, also die beten über jeden Bewerber, haben die von Gott ein klares Nein bekommen. Das heißt, menschlich gesehen hat es super gepasst. Menschlich dachte ich, das wäre der Ort, wo ich hingehe. Und menschlich wollten die mich auch haben. Aber Gott hat ihnen gesagt, dass es nicht dran ist, sondern dass ich ein FSJ machen soll. Und das hat er dann im Gespräch auch mir dann gesagt, ey, wir hatten den Eindruck, du sollst ein FSJ machen. Und jetzt fasse ich mal ein paar Jahre zusammen, weil dann ist ziemlich viel passiert. Ich bin kurz vor dem Bodensee gezogen in Schwabenländle und dann habe ich da ein FSJ gemacht und dann bin ich nach Gummersbach gezogen und habe da eine Bibelschule gemacht, das Momentum College, und habe dann über das Momentum College die Gemeinde in Erkrath kennengelernt und habe in der Gemeinde in Erkrath von dem IGW gehört. Und ich glaube wirklich, dass das Gottes Führung war. Weil ich hätte in den 3 Jahren auch das Joanneum machen können. Ich hätte da die Ausbildung fertig haben können, aber ich hätte Gott niemals so kennengelernt, wie ich das in den anderen 3 Jahren gemacht habe. Dadurch, dass ich aus meiner Heimat weg musste in einen anderen Kontext und dadurch, dass ich Gott in den Jahren nochmal viel, viel persönlicher und viel, viel besser kennengelernt habe, kann ich sagen, Gott wusste, dass ich diesen Umweg brauche. Wie das Volk Israel damals. Er hätte mich wahrscheinlich den einfachen Weg, den kürzeren Weg zum Joanneum führen können. Er hätte dafür sorgen können, dass ich das Joanneum schaffe. Er hätte dafür sorgen können, dass ich das Studium schaffe. Er hätte dafür sorgen können, dass ich ein Pastor heute wäre schon. Aber er wusste, dass mein Herz was anderes braucht. Er wusste, dass ich diesen Umweg brauche. Er wusste, dass ich diese 3,5 Jahre in Wilhelmsdorf, also beim Bodensee, in Gummersbach und in Erkrath gebraucht habe, damit mein Herz wirklich das begreifen kann, was mein Kopf schon lange verstanden hat. Und das ist ein Moment, wo ich super stark mit diesem Text connecten kann, weil das Volk Israel damals hätte auch den kürzeren Weg nehmen können. Gott hätte das machen können, dass es kurz, knapp und solide war. Aber er möchte mit uns manchmal die Extrameile gehen, weil da noch so viel mehr für uns vorbereitet ist. Weil er etwas sieht, was wir nicht sehen. Und deswegen führt er uns manchmal auf Umwege. Und das ist eine Sache, die ich euch heute richtig, richtig gern mitgeben möchte, dass Gott manchmal Umwege führt, damit er uns mehr beschenken kann, als wenn er uns den kurzen Weg führt. Manchmal ist unser Herz einfach noch nicht da an dem Punkt und wir könnten Angst haben vor einer Schlacht, die vor uns liegt und wieder nach Ägypten zurück wollen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Aber Gott kennt unsere Herzen und er führt wirklich uns manchmal auf Umwege, wenn es besser ist. Und das ist ein Punkt, den ich in meinem Leben absolut gelernt habe, wo ich zurückgucke auf viele Punkte in meinem Leben und sagen kann, ja, Gott führt. Zwar vielleicht nicht durch eine Wolkensäule, vielleicht nicht durch, keine Ahnung, Flatbildschirm irgendwie am Himmel oder sowas, aber durch unseren Heiligen Geist. Und wenn wir uns öffnen und wirklich sagen, hier bin ich Gott, führe du mich und offen sind und hinhören, dann wird er zu uns reden. Es ist nicht immer der kürzeste Weg, aber es ist immer der beste Weg. Und das ist eine Sache, die ich euch, wie gesagt, echt mitgeben möchte. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen diese Geschichte von Israel praktisch beibringen, weil das Coole an Gott ist, der macht Dinge häufig so, wie er schon mal gemacht hat. Also wir können in die Bibel gucken und sehen, okay, so hat er das früher schon mal gemacht und so wird er das auch heute machen, weil es ist derselbe Gott gestern, heute und morgen. Und deswegen studiere ich auch Theologie, einfach weil die Bibel geil ist, weil Gott richtig gut ist und wir einfach immer mehr und mehr begreifen können, wie Gott uns in unserem Leben führt. Und ich schmeiß mal einen Blick nach da drüben, weil das wäre jetzt mein Ende. Also von der Predigt, nicht...